Herzlich willkommen bei Neue Horizonte TV. Heute möchte ich mit Uwe Albrecht darüber sprechen, die Kunst, die richtigen Fragen zu stellen im Leben. Uwe Albrecht, Arzt, Forscher und Philosoph, hat sich auf einen Weg begeben, der wegführt von der, sagen wir, weißen Macht der Ärzte hin zum intuitiven Heilen, und ich hoffe, Sie sind genauso gespannt wie ich auf dieses Gespräch. Gleich bei Neue Horizonte TV. Ja, herzlich willkommen, Uwe. Aus Berlin bist du heute gekommen und hast nicht nur dein neues Buch mitgebracht, sondern für unsere Zuschauer von Neue Horizonte TV ein paar Fragen, mit denen du dich in den letzten 20 Jahren als Arzt beschäftigt hast und im Prinzip dich auf den Weg begeben hast, der doch ein Stück weit ab von der normalen Schulmedizin ist. Magst du diesen Weg kurz skizzieren, wo bei dir auch der Turning Point, weil du hast ja in der Notfallmedizin gearbeitet, hast in Krankenhäusern gearbeitet. Wann dieser Punkt kam, wo du gesagt hast, das geht nicht. Hat mit Heilung nichts zu tun.
Ist nicht ein Punkt.
Mhm. Ist ein Prozess.
Na, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt einen Punkt jemals gab. Mhm. Vom Gefühl her ist es so ein Weg, den ich gehe. Ich gehe meinen Weg. Mhm. Und wenn ich überlege, wann der Weg begonnen hat, muss ich sehr, sehr weit zurückgehen.
Noch vor Studium?
Ja, so okay. Welche Eltern suchst du, welche Gesellschaft, welche Umgebung, welche Krankheiten und so weiter, welche Herausforderungen und wie gehst du dann durch diese ganzen Erfahrungen durch, um am Ende irgendwie, wenn du sie verdaut hast, etwas Eigenes draus zu machen. Mhm. Insofern habe ich mit einer unglaublichen Beharrlichkeit Medizin studieren wollen, obwohl ich den Studienplatz nicht bekam und bin Krankenpfleger geworden und war dann einfach nicht mehr naiv genug. Und dann fällt dir irgendwann auf, die sagen nicht einmal das Wort Heilung im Studium. Das gibt es gar nicht mehr.
Das heißt ja auch Krankenhaus, ne?
Ja, aber im Studium erwartet man ja doch wenigstens, dass das Ziel ist, aber darum geht es gar nicht mehr. Und natürlich gab es dann Ereignisse, die dich irgendwie geführt haben, aber im Grunde gibt es diese Ereignisse kontinuierlich in meinem Leben. Also es gab keinen Turning Point, es gab kein Nahtoderlebnis, es gab kein, es gab es alles nicht. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass man sowas braucht. Und das ist auch meine Erfahrung, wenn ich Menschen begleite, gerade so in Kursen ihrer Entwicklung im Leben, die brauchen diese Turning Points nicht. Die brauchen nicht dieses radikale Erschüttern. Mhm. Die brauchen einfach nur den Mut, diese einzelnen Schritte zu gehen. Das heißt, im Grunde kommt aus diesen No-Turning Points kommt die Erkenntnis, jeder kann den Weg gehen.
Mhm. Seinen Weg.
Seinen Weg gehen, weil Nahtod nicht nötig. Mhm. Und das, ich glaube, das ermutigt eher, weil ich habe es geschafft, dann schaffen es andere auch.
Mhm. Ja. Davon gehe ich auch aus, was ein Mensch kann potenziell eigentlich jeder Mensch.
Ja.
Ja. Das heißt, was hat dich aber, ich habe ja mal im Arbeitsamt gearbeitet, mich damit beschäftigt, was die Motivation der Menschen war, um herauszufinden, wohin kann ich sie beraten. Was war dein Impuls, Medizin zu studieren?
Also ich kam aus einer Arztfamilie.
Auch, okay. Mhm.
Vater Philosoph, Mutter Ärztin, mehrere Generationen Ärzte. Mhm. Das schon. Insofern, ich habe einfach die verschiedenen Qualitäten von Medizin noch erlebt. Mein Großvater halt hat vor dem Krieg studiert, meine Mutter nach dem Krieg. Und ich habe einfach diese Arten, wie sie gearbeitet haben, mit Menschen gearbeitet haben, alles live noch erlebt. Mhm. Und damit lernst du auch oder erkennst aber auch die Veränderungen, die in der Medizin geschehen. Also wie aus einer Kunst ein mechanisiertes, du nennst es weiße Macht, ich würde es weiße Ohnmacht nennen, wird, weil einfach dieses Erkennen nicht mehr stattfindet. Dieses Interesse am Menschen, an der Geschichte dahinter und an den Punkten, an denen man wirklich Einfluss nehmen kann. Mhm. Weil wer wirklich sich mit Heilung beschäftigt, der weiß, dass Symptome behandeln ist ziemlich das Dümmste ist, was man jemals machen kann. Das sind Warnzeichen, das ist so wie die rote Lampe auf der Titanic, da kommt ein Eisberg. Also nur der Idiot schlägt die Lampe kaputt, um weiter zu schlafen. Mhm. Und genauso benimmt sich aber die Medizin, weil sie eben nicht mehr schaut und nicht mehr die richtigen Fragen stellt und nicht mehr erkennen möchte. Ja. Das lässt das System fast kaum noch zu, zeitlich
finanziell. Ist ja schon fast ein geflügeltes Wort geworden. Sag mal, in der Betrachtung der Schulmedizin, die Öllampe rausdrehen und damit ist das Symptom weg und die Krankheit geheilt.
Ja. Und insofern ist es für mich fast so ein, ich meine, das war mit meinen Eltern fast vorprogrammiert. Am Ende, du fängst bei der Medizin an, bei den Symptomen und landest am Ende in der Philosophie. Es geht gar nicht anders. Weil die tiefen Fragen sind am Ende genau dort. Und wenn du mich fragst, was hat meinen Weg ausgemacht, am Ende immer wieder mich selber zu finden. Also wenn ich wirklich ich selber bin und meinen Weg finde und sehe und ihn schmecke und rieche und mich dem hingebe, dann kannst du gar nicht anders, als das zu tun, was vorgesehen ist. Tun. Also am Ende, Leben ist so einfach, es ist so fantastisch einfach. Du musst dich nur hingeben und dann kommt jede Fügung, es kommt alles zusammen. Das heißt, der ganze Kampf ist vorbei.
Und das heißt, du hast schon, bevor du Medizin studiert hast, diesen Kampf gegen dich selbst schon aufgegeben, wenn er denn je da war.
Ich kämpfe ihn sicherlich immer noch irgendwo, jeden Tag und versuche ihn jeden Tag aufzugeben. Nein, ich wollte ganz beharrlich Medizin studieren, ja. Mhm. Aber es war immer dieses Punkt, wie bewahre ich, wie finde ich mich, wer bin ich? Und das, was ich halt bei den meisten Menschen sehe, die sind multibel fragmentierte, disharmonisch quietschende Systeme. Also du hast so etwas Zusammengesetztes, was überhaupt nicht passt, was vor sich hin quietscht, was nicht funktionieren kann miteinander. Verschiedene Identitäten, verschiedene Zeiten im Körper, das kann nicht funktionieren.
Also funktionieren schon fürs System, weil das System so funktioniert, dass die Leute nicht sozusagen ihren eigenen Weg gehen, also immer in Disharmonie sind, damit die Gesellschaft was anbieten kann, um ihnen zumindest den Schein zu vermitteln, dass sie da wieder in die Balance kommen. Also mit Erfolg zum Beispiel oder einen guten Job.
Ja. Wir müssen, glaube ich, zwischen zwei Worten unterscheiden, Leben und Überleben. Mhm. Und wenn du Leben kennengelernt hast, bist du mit Überleben nie wieder zufrieden. Mhm. Und deswegen dieses Fragmentierte kann überleben, ja.
Ja.
Das kann's. Glücklich nicht, aber überleben geht. Aber wenn du einmal Leben kennengelernt hast, genauso wie Liebe, wenn du einmal Liebe kennengelernt hast, wie zeitlos, wie weit, wie absolut sie sein kann, dann bist du mit Beziehung nie wieder zufrieden. Ja, weniger geht dann nicht mehr. Wenn du einmal Leben erfahren hast, was es wirklich sein kann, was es für ein Raum sein kann und für eine Erfahrung, für einen Klang und für ein Gefühl, bist du mit dem Rest nie wieder zufrieden.
Das ist so wie Salzwasser gegen den Durst zu trinken.
Ja, so ungefähr. Und deswegen ist diese ganze Suche bei mir, wie komme ich von, ob jetzt ich fragmentiert und quietsche oder jemand anders fragmentiert und quietscht, ist sozusagen, wie kommst du von dem Punkt an den Punkt, wo du sagst, es ist ein Einklang. Also du bist überall du bist überall im Jetzt. Ja, du hängst nicht in der Vergangenheit, nicht in der Zukunft, hast nicht im Knie noch das Ereignis, hier noch die Wut von dem, da das gebrochene Herz mit dem und so weiter. Ja. Hier hinten sitzt dir noch das.
Im Nacken.
Genau.
Die Angst.
Was auch immer. Und wenn es irgendwelche Seelenaspekte von Ahnen sind, die noch in dir sitzen und dich blockieren. Ich hatte gerade einen Mann im Kurs gehabt, der war so, den nur beobachtet, der hat mit drei Frauen gearbeitet und der wurde so schmal. Also das Energiefeld war so. Ne? Und er fragt, er hat mir nur vorgestellt, wenn er jetzt mit Männern arbeiten würde, wie wäre er dann? Und dann war sein Energiefeld völlig anders. Es war unten breit und da gingen so Wellen der Unsicherheit aber nach oben. Dann habe ich ihn gefragt, was ist eigentlich dein Frauenproblem? Oder wo kommt das her? Und wir haben dann gearbeitet und am Ende kamen wir auf Seelenaspekte der Ahnen, die noch ihn lahmlegten, über die Eltern reingebracht. Also die haben wir rausgenommen und dann hatte der ein völlig anderes Feld. Und jetzt kam heute gerade eine SMS rein, der hat dann nach Hause gegangen, hat seine Kinder, seine Frau behandelt und die Frau sagte dann, zum ersten Mal nach so vielen Jahren erlebt sie, dass die Kinder in der Balance sind und dass es einfach schön ist.
Ja.
Ja. So. Und das ist das Großartige, du kannst es erkennen, du kannst es vermitteln, andere können es weiter durchführen. Die können dann diese Methode sozusagen in ihr Leben integrieren und können ihr Leben, ihre Familie und ihre Umgebung verändern. Und das Verändern findet halt statt, indem diese Mutter erlebt, wie es zum ersten Mal sich anfühlt, wenn alle in der Balance sind, sie selber sind. Und wie schön ein harmonisch Leben ist. Und wenn du das auf den Businessbereich überträgst, auf den Kreativitätsbereich, dann erlebst du, welche Fülle möglich ist. Ja, also wie plötzlich Systeme aufgehen, wie leicht es ist, wie Kreativität durch dich fließt. Also du kannst es dann in alle Systeme übertragen und das ist das, was ich mache. Mhm.
Im Hebräischen ist ja das Shalom, ja, heißt Friede, und die Wurzel Shalem heißt eins sein, ganz sein. Mhm. Das heißt, dann erlebe ich tatsächlich Frieden, wenn ich mit mir eins bin oder im Einklang. Aber ich denke, unsere Gesellschaft ist da nicht drauf ausgerichtet, noch nicht.
Ich muss dich jetzt provokativ fragen, ja, wer oder was ist die Gesellschaft für dich?
Die Gesellschaft, das ist, würde ich jetzt sagen, als eine Übereinkunft von Leuten, die den Kaiser nackt sehen, aber es sich nicht trauen zu sagen, dass er nackt ist, weil sie ein Konzept von sich selber haben, dass sie ja doch zu etwas, zu ihrem Amte taugen, also dieses Märchen vom König des Kaisers neue Kleider. Eine Übereinkunft von Menschen, die glauben, sie dürften nicht sie selber sein, weil der andere würde sie dann vielleicht ablehnen, wie auch immer. Aber die Kinder, ne, wie im Märchen, sagen, der König ist nackt. Gut. Und in dem Moment, wo diese Wahrheit dann ausgesprochen wird, ja, tatsächlich, er ist ja nackt. Und ich glaube, dass wir schon an so einem Punkt angelangt sind oder mittendrin sind, dass immer mehr Menschen aufwachen, dass sozusagen das System, in dem wir uns befinden, eigentlich nackt ist.
Aber warum orientierst du? Also du hast jetzt mehrfach das Wort Gesellschaft verwendet.
Ja.
Und es ist mir so fremd, weil für mich gibt es keine Gesellschaft mehr.
Okay.
Für mich gibt es einfach eine Fülle von Individuen, Individuen, die eigenverantwortlich sind. Mhm. Und das ist mein Umfeld, das ist mein Leben, das sind die Menschen, denen ich begegne. Ob jetzt hier oder in Kalifornien oder in Indien, ist völlig egal. Mhm. Das sind lauter Einzelmenschen. Es gibt für mich diesen Begriff der Gesellschaft nicht mehr. Weil die Gesellschaft, das Kollektiv ist niemals für irgendwas verantwortlich, verändert nichts und gar nichts. Deswegen, ich orientiere mich nicht an der Gesellschaft, sondern mich interessiert nur der Einzelne.
Und genauso, da gebe ich dir vollkommen recht. Also auch meine Arbeit draußen ist genau diesem einzelnen Menschen gewidmet. Nur dieses Phänomen, also dass Menschen glauben, dass der andere einen ablehnen würde, wenn man jetzt zu sich steht, dem begegne ich schon noch öfter, aber immer weniger.
Du, es darf ja jeder leiden, solange er möchte. Mhm. Mhm. Ich meine, wer sich am Außen orientiert und an dem guten Ruf und an dem, wie die anderen dich sehen und ob man das darf, ja, selbst schuld. Mhm. 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 Das ist aber dann nicht Leben, das Überleben. Und das ist einfach mal in die Hose geschissen vor Angst.
Ja.
So.
Ja. Also ne, da als Deppert da zu stehen oder, also ich kann mich gut erinnern vor 30 Jahren, da wurde also hinter der vorgehaltenen Hand gesagt, ich kenne da einen Heilpraktiker. Mhm. Ja, das war noch wirklich, das war anrüchig, zum Heilpraktiker zu gehen. Heutzutage, bitte, also wie Sand am Meer, da hat sich ganz viel getan. Ja.
Ich meine, das Problem ist, wenn du die Menschen anguckst, wenn sie sagen, ich bin ich, dann kommt ein Nein bei vielen. Das heißt, diese eigene Identifikation findet gar nicht statt. Wenn ich nicht ich bin, das heißt, in mir klingt nicht meine Musik, dann tanze ich auch nicht auf der Tanzfläche mein Leben. Die tanzen also irgendwelche anderen Musiken, versuchen sie dann fragmentiert zu tanzen. Das ist so wie 10 Lautsprecher, aus jedem kommt was anderes und sie stehen auf der Tanzfläche und machen irgendwie ein hässliches Gehopple.
Ja.
Anders ist es auch nicht am Ende. So, anstatt all die auszumachen und nur die eigene reinzulegen, das ist ja die einfachste Art, Realität zu verändern, ist, ändere den Klang. Also ändere das Feld. Mhm. Leg die andere CD ein, dann wird der Tanz anders. Mhm. Das ist die einfachste Art, was zu verändern. Mhm. So, und wenn du jetzt an den Punkt kommst, wer bin ich wirklich? Und das kannst du eben nicht mental beantworten. Mhm. Ja, deswegen mag ich diesen Armlenktest mit dem Ja-Nein. Also wenn du sagst, ich bin ich und da kommt ein Nein, dann wäre die nächste Frage, und wer bist du dann? Und wessen Leben lebst du gerade? Mhm. Und warum beschwerst du dich dann überhaupt über irgendwas? Das, was nicht passt. Ich bin noch mein Ex-Ehemann und es ist ja spannend, warum eigentlich? Ja, und welche Krankheiten hatte der und was hat der versucht zu leben? Und warum versuchst du das zu leben und lebst nicht deins? Wann befreist du dich endlich aus diesen alten Geschichten? Mhm. Ob Kirche, ob Eltern, ob Ahnen, ob Ex-Partner, was auch immer. Mhm. Ja. Irgendwelche Guru-Systeme, ja, wo die Leute am Ende drin verloren gehen. Also warum kommst du nicht endlich zu dir? Und das kannst du ganz einfach beantworten mit ich bin ich, ja. Ich bin im Jetzt, nein. Oh, wann bist du bitte? Weil hier bist du nicht.
Also dieser Armlenden-Test als so eine Art Biofeedback zu dir selbst.
Großartiger Lügendetektor. Mhm.
Mhm.
Okay. Ja, großartiger Lügendetektor. Und in dem Moment, wo dir die Antwort egal ist, ist also im Grunde, kannst du dir vorstellen, du stellst dich vor einen Spiegel und testest die Person im Spiegel aus, die du nicht kennst und bei der es dir auch völlig egal ist, ob sie gerade Schmerzen hat oder lacht. Also du guckst die Person im Spiegel an und testest die Person im Spiegel aus. Dann kommst du in so eine neutrale Position, dass du es überhaupt testen kannst. Weil wenn du dich selber testest, hast du ja einen Willen, du willst was zeigen und nicht zeigen und Erwartungen und so weiter. Mhm. Aber der im Spiegel ist dir wurscht. Also jetzt kannst du dich wirklich im Bad vor den Spiegel stellen oder den Spiegel visualisieren.
Okay.
Und dann testest du die Person im Spiegel aus, ich bin ich. Hm. Okay. Müssen wir wohl was tun für die Person im Spiegel. Mhm, oder auch nicht, ist ja deren Schmerz, nicht meiner. Ja, deren Leben. So, und am Ende sorgst du dafür, dass du wieder ich bin ich, ich bin jetzt. Ja, Seele komplett, auf dem Weg. Und viel mehr musst du fast gar nicht tun. Natürlich gibt es viele Feinheiten. Aber wenn ich es auf die Essenz runterbringe, ist es nicht viel mehr.
Als dieses ich bin ich.
Ja. Mhm. Das heißt und aber ich auch, ich liebe mich. Und das nennt sich Ego. Ich darf egoistisch sein. Das ist dieses verpönte Kranke in der Gesellschaft, dass dieses Ego so schlimm ist. Dabei heißt es doch nichts weiter, ich liebe, als ich liebe mich. Und warte, eine Ergänzung. Ja. Wenn ich mich nicht liebe, wie will ich dann jemand anders lieben können? Deswegen, ja, ich bin gerne mit Egoisten zusammen, weil die sind eigenverantwortlich.
Was? Ja, aber was meinst du aus deiner Praxis? Weil genau das habe ich ja in den vielen, vielen Gesprächen, auch im Arbeitsamt, immer wieder rausgefunden. Die Menschen geben niemandem anders die Erlaubnis, sie zu lieben, weil sie sich selber nicht lieben oder nicht für liebenswert erachten. Was meinst du, woher das kommt? Dass es so viele Menschen nicht gelingt, ja, diesen Schritt zu gehen, also sozusagen einen Durchbruch zur Liebe, zu sich selbst.
Du kannst jetzt, du kannst bei der Zeugung anfangen oder vielleicht noch eher, bei der Zeugung hast du schon ganz viele, die gar nicht gewollt wurden. Mhm. Ja, die haben das nie erfahren, wirklich gewollt und eingeladen worden zu sein. Du hast ganz viele Kinder, deren Licht einfach, wenn sie geboren werden, ist ein Teil des Lichtes schon weg. Spätestens bei der Schule ist es auch auf Energiesparlampe runter. Das heißt, da ist diese Präsenz der Seele, wird immer geringer, das Leuchten der Augen lässt nach. Mhm. Also von den Menschen bleibt am Ende relativ wenig übrig. Und was willst du? Du hast so ein kleines Rudiment, das kannst du nicht wirklich lieben. Ja? Also du hast die Prägung und dann hast du etwas sehr Interessantes, was du machen kannst, wenn du die einzelnen Buchstaben durchgehst. Also du stellst dir das A vor, lässt das A in dir klingen und testest dabei. Ja, A, B, C. Mhm, ein Buchstabe, der blockiert ist, dann würdest du zum Beispiel beim D, würdest du merken, dass, ich hatte es mal gehabt mit dem I, es war so, das I entstand nur hier, aber nicht aus dem ganzen Körper. Mhm, und das Großartige, wenn du es machst, dann hast du bei den normalen Menschen die Hälfte der Buchstaben, die blockiert sind.
Okay.
Die sind kraftlos. So, wenn die Buchstaben kraftlos sind, dann wirst du nicht gehört. Also weder von anderen Menschen noch vom Leben. Wenn du jetzt in die Geschichte der Buchstaben reingehst und schaust, okay, seit wann ist der Buchstabe blockiert? Siebte Lebensjahr, das M. Dann hast du im siebten Lebensjahr eine Gewalt erfahren, die an ein Wort gekoppelt war mit dem Buchstaben M.
Das ist jetzt gekoppelt? Also
du hast irgendeine Art von Aggression erfahren.
Ich überlege gerade mit Emotion, also Emotionen und chemische Stoffe, Allergien, habe ich jedenfalls eine Therapieform, dass Allergien tatsächlich eine Kopplung von emotionalen, also Traumata mit den chemischen Substanzen, die gerade dann im Raum waren oder im Körper vorhanden, dass man dann praktisch eine Allergie entwickelt, die mich anschließend davor bewahrt, in diesen Schmerz zu gehen. Also Biodeskodifikation im Spanischen.
Ja, deswegen machst du die Entgiftung ja auch über die emotionale Ebene primär, weil wenn du die emotionalen Gifte raus hast, halten sich die chemischen auch nicht so gut.
Ja.
Ja. Und das Spannende ist bei den Buchstaben, wenn du dann in dem Zeitpunkt das auflöst, wo es entstanden ist, und du musst ja jede Störung da auflösen, wo sie entstanden ist. Mhm. Jetzt kannst du gar nichts klären. Mhm. Deswegen musst du halt die richtigen Fragen stellen. Du musst an den Punkt kommen, wo ist etwas entstanden, wie ist etwas vernetzt, gekoppelt. Also am Ende sozusagen das System beobachten, bis du mikrochirurgisch genau dort eingreifst. Da ist das Symptom, da siehst du eine Ursache und an der Stelle hast du den Einflusspunkt. Und das ist deine Aufgabe.
Diesen Einflusspunkt.
Der Einflusspunkt. Mhm. An dem Punkt, wo du das System verändern kannst, mikrochirurgisch, energetisch. So, wenn du dann an siebten Lebensjahr genau das dort auflöst, und das ist vielleicht getragen sogar vom Vater, also löst es dort beim Vater auf, dann ist es beim Kind dort raus, plötzlich ist der Buchstabe im Jetzt stark. So, wenn du das durchgehst bei allen Buchstaben und am Ende alle Buchstaben stark sind, dann ist es möglich, dass die Seele aus der Sprache klingt. Und plötzlich hast du, dass du hörst jemanden und sagst, warte, sag noch mal was. Ich habe dich noch nie gehört, jetzt höre ich dich zum ersten Mal. Also die werden plötzlich gehört vom Leben und von anderen Menschen. Wenn sie etwas sagen, hat das plötzlich Gewicht, weil ihre Seele aus der Sprache spricht. Und das war jetzt nur ein Beispiel, wenn du einfach nur die Buchstaben als Alphabet, kannst du mit Zahlen machen, durchgehst, kannst du in einer gesprochenen Sprache, beim Singen, kannst du alles Mögliche machen damit. Es ist ja nur ein Ausdruck. So, und da suchst du eben genau, an welcher Stelle löse ich was auf, und schon ist die Präsenz anders. Und wenn eine andere Präsenz da ist und die anders klingt, gibt es eine andere Antwort. Weil am Ende ist ja alles resonanzbasiert. Also muss ich auf meine Ausstrahlung achten. Und die setzt sich halt zusammen aus der Präsenz meiner Seele. Und bin ich ganz da oder ist noch irgendwas Fremdes anwesend? Also alles Fremde raus, was da nicht hingehört, alles Eigene zurück. Und schon ist das Leben anders. Klingt leicht?
Ja, das mit dem, also nicht im Sinne von, also leicht heißt nicht kompliziert. Aber die Bereitschaft, es zu tun und tatsächlich dann umzusetzen, da liegt aus meiner Sicht das Schwere, also wo viele Menschen eben diese Bereitschaft noch nicht haben, sich, ja, also viel, viel Geld ausgeben für Therapieformen oder so, aber in Wirklichkeit ist es nur eine Art Geschäftigkeit, um sich selber zu beweisen, ich tue ja was, aber unterschwellig ist noch gar keine Bereitschaft da.
Ja. So wie du sagst, also dahin zu kommen ist auch therapeutisch leicht. Ja, Seele zurückholen, also es geht alles. Die Techniken, die sind heute alle da. Das geht auch mit reinen Visualisierungstechniken mittlerweile. Der Punkt ist, wie lebst du es nachher? Also bist du bereit, den Preis zu zahlen, dauerhaft für diese Klarheit zu sorgen und dein Leben so zu verändern, die Kompromisse abzuschalten, da auszusteigen, um nicht wieder dich so mal zu versiffen, abzutauchen, zu fragmentieren und so weiter. Also das ist der Punkt, wo die meisten aussteigen. Diese Veränderung des Lebens anschließend, weil es bedeutet einfach, es kann sein, dass sich Familie, Freunde, Arbeitsumfeld und so weiter alles neu durchsortiert.
Ja, also sich auch Menschen lossagen von dir, die du bisher als Freunde angesehen hast, weil du in eine andere Resonanz geraten bist.
Du klingst anders und dann passt es eventuell nicht mehr. Genau. Und das kann auch dein Partner sein. Also wenn du jetzt 40 Jahre nicht mehr Ich bin ich, Nein hattest und plötzlich bist du wieder da oder hast sogar eine falsche Seele drauf gehabt oder in dir gehabt, nach einer Narkose oder irgendwas, und plötzlich ist deine ursprüngliche Seele wieder da, dann klingst du völlig anders. Und wenn du Glück hattest, dann hat dich dein Partner schon immer ganz tief geliebt, er hat das Original gesehen und wollte dir helfen, dass du es wieder nach oben bringst. Der Partner wird bleiben und es wird aufblühen. Der die Oberfläche geliebt hat, der ist in dem Moment gegangen. Das hast du ja auch bei Transplantaten von Herzen. Ganz häufig.
Bei Transplantaten?
Wenn Herzen transplantiert werden. Dass die Leute aufwachen, ihren Partner angucken, sagen, hatten wir mal was miteinander? Also Herz transplantieren ist immer, man sollte sich vorher verabschieden, weil man weiß nie so genau, ob der danach einen noch erkennt. Klar. Weil mit dem anderen Herzen kommt eine andere Seele in den Körper.
Klaro, ja.
Und die Chance, dass es dann nicht mehr passt, ist relativ hoch.
Abgesehen davon, dass der Körper auch versucht, dieses Herz abzustoßen. Weil's
Ach, das ist göttlich, weil die Themen, warum das erste kaputt gegangen ist, sind ja nicht geklärt.
Nee.
Und deswegen, dass das neue Herz einen anderen Raum, einen anderen Klang hat, schützt es davor, von den Themen, die noch ungeklärt sind, wieder zerstört zu werden. Das passt schon so.
Also du hast mit Sicherheit dann so einen Ausweis bei dir, dass du deine Organe unbedingt spendest.
Ich habe überhaupt nichts.
Das war jetzt ironisch.
Ich habe keinen Ausweis. Habe ich noch eine Rentenversicherung? Ja, vielleicht, weiß ich auch nicht.
Ja.
Ich weiß nicht, ich lebe im Jetzt und das ist alles. Also entweder es macht Spaß oder keinen Spaß. Das ist nicht dieses angstbasierte, was kommt mal, was könnte mal. Entweder es fließt die Kreativität und Leben macht Freude und wenn sie nicht mehr fließt, dann darf es auch vorbei sein.
Das heißt, Kreativität ist im Prinzip ja das, was uns als Menschen ausmacht. Also Ausdruck, Ausdruck und etwas Neues zu entwickeln, was vorher so zumindest nicht offensichtlich da war.
Das geht noch weiter, als ich jemals dachte.
Ich bin gespannt.
Ich bin gerade an Themen dran, neue Realitätsräume zu erschaffen, weil dieses Gefühl, dieser alte Realitätsraum, in dem wir leben, der geht nicht mehr. Der geht Point of No Return überschritten, das ging in eine Sackgasse und so geht es eh nicht weiter. Also wir haben nicht mehr die Wahl, wir bleiben so, wie wir sind und machen weiter. Oder wir verändern uns, wir haben nur noch die Wahl, wir bleiben so, wie wir sind und sterben. Oder wir verändern uns und haben eine Chance, weiterzuleben. Mhm. Das ist die einzige Wahl, die wir noch haben. Mhm. Und dieses, nachdem ich jetzt 20 Jahre mit Feldern geforscht habe und was Felder auslösen, und dann kommst du automatisch an den Punkt, dass du die einzige Möglichkeit, die Realität zu verändern, ist, ein anderes Feld zu erschaffen. Mhm. Also ich habe vor etlichen Jahren schon diesen Begriff Homo Integer geschaffen, so vom Homo Sapiens zum Homo Integer. Weil einfach Sapiens ist ein Klangraum, der die Menschen genau zu dem auch mitgemacht hat, wie sie sich benehmen. Mhm. Ja. Diplomatisch, verlogen, glauben klug zu sein und so weiter. Steckt alles in Sapiens drin, musst du ins Wörterbuch gucken. Wenn du Integer nimmst, hast du einen anderen Klangraum. Das ist wird ein anderer Tanz. Mhm. So, wenn du das verstehst, dann verstehst du auch, dass du einen anderen Realitätsklangraum brauchst, um ein anderes Leben zu realisieren.
Integer als ganz gemeint?
Integrität.
Dass ich alles integriert habe, was zu mir gehört.
Ganz heil, ungebrochen, unkorrumpierbar, unbestechlich und aufrecht. So weiter. Ein fantastisches Wort, Integrität. Ja, großartig. So, und da bin ich gerade dabei, einen Realitätsraum zu erschaffen, der ein völlig anderes Miteinanderleben ermöglicht. Und wenn du dann erlebst, dass dieser Realitätsraum, dass die Schöpfung des Eines, ob du es jetzt Gott oder sonst wie nennst, es braucht den Menschen, weil der Mensch schöpft. Mhm. Und diese Räume, die stellt nicht irgendwas zur Verfügung, sondern das Duale ist das, was in der Lage ist zu schöpfen. Das Eine stellt die Bereitschaft zur Verfügung, das Göttliche. Mhm. Aber dieses Erschaffen von Dingen, Gegenständen, Räumen und so weiter kann nur der Mensch. Mhm. Sogar komplette neue Realitätsräume müssen durch Menschen erschaffen werden. Ja, und dann bin ich natürlich wieder bei den Egoisten sozusagen, die Einzelgänger, die sagen, ich nehme es in die Hand, ich gehe in die Verantwortung, ich mache. Mhm. Ja, das hat noch nie ein Kollektiv und noch nie eine Gesellschaft hat irgendwas verändert. Das waren immer die Einzelnen.
Du hast ja vorhin gesagt, für dich existiert keine Gesellschaft mehr.
Ja. Du, ich bin Weltenbürger geworden, ich lebe in etlichen Ländern. Und ich habe da und da und da Freunde und viel Familie überall. Mhm. Ja, das ist so, reist um die Welt und sammelst die Familie zusammen, du erkennst die an den Augen. Ist großartig. Und es ist immer die Summe der einzelnen Begegnungen. Aber es gibt für mich dieses Gesellschaft nicht. Ich erwarte von der Gesellschaft nichts. Weder Absicherung noch irgendwas anderes. Ich weiß, dass ich 100% eigenverantwortlich bin für mich. Und diese Verantwortung übertrage ich weder einem anderen Menschen noch einer Gesellschaft.
Ich glaube, diese Eigenverantwortung, das ist das, was sich in den letzten, aus meiner Sicht jedenfalls, letzten 30, 40 Jahre da eine Bewegung in Gang gesetzt wurde, gerade am Beispiel Medizin. Also mein Bruder zum Beispiel hat die Praxis meines Vaters auf dem Land übernommen. Mein Vater war noch der Halbgott in Weiß, ne? Geburtshelfer und. Und wenn der den Kittel anhatte, dann, ne? Herr Doktor, Sie müssen. Und mein Bruder hat die Leute gefragt, was meinen Sie, was Ihnen jetzt gut tut? Allein diese Frage hat, er sagt am Anfang, ungefähr ein Drittel seiner Patienten ist dann zum anderen Arzt gegangen, weil er nicht diese Verantwortung abgeben bedient hat. Ja, klar, er hat dann wieder andere Patienten dazu gewonnen, aber dass sich da in den letzten Jahrzehnten diese Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen. Ja, also das ist so, zum Beispiel am Beispiel Impfen, ja, es wird den Menschen Unverantwortlichkeit vorgeworfen, wenn sie nicht impfen. Und in Wirklichkeit sind es Menschen, die die Verantwortung zu sich zurückgenommen haben. Ja, also das, was jetzt in den letzten Jahren, früher, da war überhaupt keine Frage, da wurde geimpft, da wurde gar nicht gefragt. Und mittlerweile sind immer mehr Menschen, die sagen, kommt gar nicht in Frage. Das ist Körperverletzung. Ja, also mehr. Ja.
Ich habe vor etlichen Jahren begonnen, in meiner Praxis keine Folgetermine mehr zu geben. Das hat die Menschen einmal gesehen, haben sie gefragt, wann kann ich wiederkommen? Ach, ruf ich mal in 6 Monaten an. Oder in 2 Jahren.
Ja.
Wie? Ich muss nicht kommen. Sagt, ja, ich vertraue dir. Ja, das ist ja dieses Faszinierende, wenn du so ein Abhängigkeitsverhältnis hast und ihnen sagst, sie müssen alle 2 Wochen kommen, heißt es doch übersetzt, bei 14 Tagen, ich vertraue dir und mir 10 Tage, dann musst du 3 Tage wieder leiden, damit du bereit bist, mich wieder zu entlöhnen, damit ich dir helfe. Das ist ein klassisches Abhängigkeitsverhältnis. Wenn du aber sagst, du komm in 6 Monaten, gib mir mal einen Anruf, wenn du mich brauchst, ja, ich meine, du kannst mich anrufen, wenn irgendwas schief geht, aber wir sehen uns vielleicht mal in 6 Monaten wieder. Das heißt, ich vertraue dir und ich vertraue mir. Damit wird Heilung oder ist ja nicht wirklich Heilung, du unterstützt Leute auf dem Weg, dass sie es selber tun.
Ja.
Du hilfst ihnen im Grunde eine Treppenstufe hoch. Und dann dürfen sie vom Anfang der neuen Treppenstufe bis ans Ende alleine gehen. Mit Stolpern auf die Schnauze fallen, wieder aufstehen, Erfahrungen machen, fliegen, alles, was dazugehört. Dürfen sie alles alleine tun. Da bin ich nicht da für sie. Will ich auch gar nicht. Wenn die nächste Treppenstufe kommt und ich habe in der Zwischenzeit was dazugelernt, dann macht es einen Sinn, dass sie wieder zu mir kommen, weil ich bin ja nicht mehr der, der hier war, sondern ich bin jetzt der, der ihnen hier selber auch helfen kann.
Ja.
Insofern ist meine Verantwortung als Therapeut, dazu zu lernen.
Das heißt, im Prinzip, die alten Philosophen, ich glaube, es war Sokrates, der gesagt hat, je mehr ich weiß, weiß ich, dass ich nichts weiß. Sprich, jede Frage, die beantwortet wird, wird eigentlich, wirft 10 neue Fragen auf. Das heißt, dass auch du ständig neue Fragen, sag ich mal, aufwerfst.
Ja, du kannst nur neue Fragen aufwerfen, wenn du zum Beispiel das, was wir nicht machen, auf ein Papier gucken, welche Fragen zu stellen sind, sondern das Papier einfach mal weglassen, wenn du dich einlässt. Also wenn du dich völlig ins Unbekannte einlässt, du tunst ein, du verbindest dich, du nimmst wahr und lässt dich auf Begegnung ein ohne Vorbereitung. Das ist das eine, was funktioniert. Sobald du in irgendwelchen Schemen, Ablaufregeln arbeitest, ist alles tot.
Ja.
Das ist also, du musst immer ins Unbekannte springen. Ansonsten kommen nie neue Fragen. Und dann brauchst du diesen Entdeckergeist in dir, der sagt, du, ich will es aber wissen. Ich will jetzt wissen, warum ist der Buchstabe I seit dem 3. Lebensjahr blockiert. Ja, bei mir war I blockiert, 1. Schuljahr, dann kamen die Bilder, Lehrerin, Linkshänder, umerzogen, ja, in die Ecke gestellt, vor der Klasse, so, die Bilder waren automatisch da. Allein die Betrachtung dieses Bildes hat dafür gesorgt, dass das I plötzlich aus dem ganzen Körper kam. Es hat völlig anders geklungen.
Das I.
Das I war es bei mir. Ja. Und normalerweise, wenn du schaust, bei den meisten Menschen ist es mindestens die Hälfte der Buchstaben, die, tot sind.
Ja. Den Buchstaben I sollte ich mir auch mal vornehmen.
Nee, du gehst einfach alle durch, sagst einfach nur A, B, ja, C. Ja. Du testest durch und du spürst, wenn du einen Buchstaben aussprichst, spürst du, ob der aus dem gesamten Körper kommt oder ob das Becken fehlt oder der Arm fehlt oder hier ist nur hier entstanden. Also hat er Kraft oder hat er keine Kraft? Und dann gibst du 3 schöne Abstufungen, wenn du das machst. Ich meine, wir können im Auto singen, wir können vor der Familie singen, wir können auf der Bühne singen. Das sind 3 Unterschiede. Wenn du diese Übung machst mit den Buchstaben.
Oder unter der Dusche, ne? Wie Woody Allen in seinem Mann. Nur unter der Dusche wird gesungen.
Ja. Das heißt, du machst es erst für dich, dann testest es aus, klärst es, klärst die Buchstaben, was auch immer die brauchen, bis alle stark sind. Dann stellst du dir vor, du besuchst deine Eltern auf dem Kaffee. Oder triffst deine alte Grundschullehrerin, also jemand, der dich noch als Kind betrachtet. So eine bewusste Regressionsprovokation.
Okay, ja.
Und dann bricht die Hälfte der Buchstaben wieder weg. Weil den Härtetest überleben die nicht.
Ja.
Vielleicht auch noch einer, der vorher stark war. Dann gleichst du das wieder aus.
Ja.
Und dann gehst du ins Worst-Case-Szenario, das Schlimmste, was dir passieren kann im Leben. Die gesamte Familie tot im Autounfall oder auf der Bühne nackt vor 100 Kameras.
Ja.
Was auch immer das Schlimmste für dich ist. Und dann bleibt dir normalerweise die Stimme weg. Das heißt, dann haben alle Buchstaben, sind komplett blockiert, dann gleichst du noch 1, 2 Buchstaben aus und plötzlich verlierst du auch die Stimme in den Situationen nicht mehr, weil diese ganz grundlegenden Irritationen, die dahinter lagen, raus sind.
Ja.
Und das ist so faszinierend, wie du alleine mit so einer Übung dein Leben veränderst, weil du plötzlich deine Stimme hast.
Mir ist gerade ein Gedanke gekommen. Also sag mal, ich rede wieder von der Gesellschaft, also das, was ich wahrnehme da draußen an Gyms, also sprich ganz, ganz in den letzten 30, 40 Jahren eben überall diese Fitnesscenter und so, den Körper, wir müssen unseren Körper achten und. Aber dies wofür? Und da kam eben da, Heilung, wofür? Wenn ich kein Wofür habe, wofür ich sozusagen einen gesunden Körper haben sollte. Wenn ich kein Wofür habe, was hat das dann alles nur für einen Sinn? Aber nicht Ausdruck, es geht um Ausdruck, dass wir, ja, so, ich habe mal gesagt, jeder Mensch ist wie eine Symphonie, eine einzigartige Symphonie. Und die kann aber nur sozusagen erklingen, wenn wir ganz sind, wenn wir ganz wir sind. Und dass also Heilung überhaupt nur dann sozusagen Sinn macht, nicht nur für sich, dass wir so ableben und sagen, ja, ich bin 120 geworden, ne, und ich habe so und so viele Regierungschefs kommen und gehen sehen, sondern dass ich meine Ausdrucksfähigkeit ja, erhöhe, beziehungsweise so, dass ich sozusagen ja, diese Einmaligkeit, die ich bin, in das Ganze einbringe.
Du, ob der Soldat mit 18, 35 oder 50 erschossen wird, ist völlig egal, er ist ein Soldat. Und das ist belanglos. Mhm. Ja. Und ich habe heute die Einladung bekommen zu einer Online-Konferenz 100 Jahre. Da geht es einfach dieses 100 Jahre alt werden. Mhm. Und da war meine erste Frage, ja, wofür?
Ja.
Also 100 Jahre an sich macht noch keinen Sinn. Ich muss erklären, warum will ich 100 Jahre alt werden und was will ich erfahren? Mhm. Und was ich halt in meiner Art zu leben erfahre, ist, dass Zeit keine Rolle mehr spielt und dass ich habe so ein Multi-Level-Living entwickelt. Also ich habe so viele Ebenen gleichzeitig, dass mein Leben reich ist, dass ich als ob ich 5 Leben mit einem erlebe. Aber es ist voll.
Und trotzdem nicht deine Lebensenergie vergeudest.
Nein, die wird ja immer mehr.
Das ist ja spannend. Ne?
Weil Lebensenergie kommt ja aus der Seelenaufgabe, aus der Lebensaufgabe. Das ist ja das, wo die Lebensenergie herkommt, der einzige Weg. Und wenn du die lebst, dann ist immer mehr davon da. Und dann hast du eine Fülle und eine Art, Leben zu erfahren, ein Reichtum, ein innerer Reichtum, der ist nicht zu toppen. Also der ist... Da kann man abhängig von werden.
auf diesen unterschiedlichen Ebenen die Ganzheit zu erfahren.
Ja. Mhm. Mhm. Du hast so viele Geschenke plötzlich. Weißt, es ist so voll. Und das heißt eben, auch ein Geschenk kann auch mal wehtun. Du nimmst die Wertung raus. Weißt, du sagst, es geschieht einfach. Also ich bin gestern mit meinem Auto in den Busch gefahren und habe vorne wunderbar den Spiegel abgerissen und die Schürze abgerissen. Und bin aber fast mit Absicht, als ich schon drin steckte, nochmal Gas gegeben und saß lächelnd dabei und sagte mir, ja, soll so sein. Was ist die Botschaft? Und dann fiel mir auf, ich wollte etwas ausweichen im Leben und habe mich danach hingestellt und habe es mir angeschaut und habe diese Unruhe, die dann sagt, was ist es, was passt gerade nicht in meinem Leben? Habe das geklärt, habe eine Entscheidung getroffen und dann war das für mich erledigt. Konnte einfach nur Danke zu dem Auto und dem Busch sagen, dass ihr mich die Chance gegeben hat, zu erkennen, dass diese grundsätzliche Entscheidung nötig war. So, zur Werkstatt, Tag später war es wieder da, ist jetzt mit Ducktape gepflegt. Das Auto stört mich überhaupt nicht. Ja. Ja, was Prestige ist, sowas von wurscht.
Also auch das Auto als mein Spiegel sozusagen zu nehmen?
Ja, natürlich.
Ja, also im Prinzip alles, was mir begegnet als mein Spiegel, wo ich noch hinschauen darf.
Ja, aber deswegen, Erfahrungen sind nicht immer nur gut. Sondern Erfahrungen sind Erfahrungen und wenn ich die Wertung rausnehme aus Erfahrung und die Botschaft verstehe und dann nicht irgendwie, ja, scheiß Busch, ja, sondern sage, danke, wir hatten Spaß miteinander gerade. War eine schöne Art, mich an den Punkt zu bringen, zu erkennen.
Ja.
So, ein klein bisschen Lehrgeld, passt.
Also immer wieder das ein Wozu. Wir brauchen ein Wozu in unserem Leben.
Ja, aber auch die Wertungsfreiheit bei Erfahrungen.
Ja. Ja. Es geschieht und da ne, gibt es so schöne Geschichte mit dem Bauern, ne, der nur einen Sohn hat, glaube ich, und dann kommt da Wildpferde und ja, der Sohn reitete und ihn beglückwünscht und ich weiß nicht, wofür es gut ist und dann bricht er sich ein Bein und dann sind sie alle mit ihm Mitleid und er sagt, ich weiß nicht, wofür es gut ist und dann kommen die Soldaten und holen die jungen Männer ab, aber er mit dem gebrochenen Bein, den lassen sie da. Also dieses Rausnehmen aus dem Beurteilen und Bewerten von dem, was wir erleben, aber trotzdem zu fragen, was hat das mit mir zu tun? Mhm. Also was für eine Botschaft steckt in diesem... Und mein Seelsorger-Lehrer, der hat uns immer gesagt, die Menschen erleben unglaublich viel. Ja? Und vor allen Dingen, sie schaufeln sich noch das Erlebte von anderen oder Erdachte von anderen herein. Aber sie nehmen sich überhaupt keine Zeit, das zu Erfahrungen werden zu lassen. Mhm. Ja? Indem sie das für sich einordnen und ja, mit sich sozusagen in sich verorten, weil sie bis zum Schlafengehen sich noch reinschaufeln, aber keine Muße da ist, aus Erlebtem Erfahrung werden zu lassen.
Ja. Ja. Du, mit dem Wozu, ich meine, ich bin bei Krebspatienten, da war ich zuerst radikal. Weil die kriegen als allererste Frage an den Kopf geworfen, gib mir einen Grund, warum dir das Leben noch Zeit geben sollte. Und wenn du keinen hast, da ist die Kiste. Mhm. Das klingt knallhart. Mhm. Ja, aber das Leben ist da auch nichts rücksichtsvoll. Also in dem Moment, wo du noch einen Grund hast, was du hier zu erfüllen hast, was du hier willst,
ja,
dann ziehst du dich daran selber aus der Krankheit raus. Und das sind die, die ich erlebt habe, die spontane Heilungen hatten, wo der Krebs kleiner wurde und so weiter. Das sind die, die noch wussten, was sie jetzt zu tun hatten, weil sie ihren Fokus nicht auf die Krankheit und das Leid geben und das Sterben, ja, sondern geben ihren Fokus auf das, was zu tun ist. Und damit werden sie genährt. Mhm. So, und wenn sie dann kommen und sagen, ja, ich muss meine Enkelkinder aus der Schule abholen, weil meine Tochter ist so beschäftigt, sagt, zählt nicht, da ist die Kiste. Mhm. So lange, bis die an dem Punkt kommen und sagen, was willst du für dich tun?
Ja.
Nicht für andere, sondern du musst es für dich tun wollen, weil du es liebst, es zu tun. Mhm. Das zählt. Mhm. Alles andere kannst du sein lassen. Deswegen Gesellschaft für andere. Ja, wieder für andere, für andere. Mhm. Dieser ganze Nächstenliebe-Kack, ehrlich gesagt. Ja, ja. Lieb den anderen und dann wirst du vielleicht auch, nein, liebe dich. Mhm. Und wenn du das tust, kannst du andere lieben. Mhm. Und das Einzige, was wir machen können, ist, ob jetzt Erzieher oder Therapeut oder Lehrer oder was auch immer, die werden niemals mit Wissen, die werden auch niemals mit therapeutischen Werkzeugen irgendwas verändern. Das Einzige, was sie machen, ist, sie inspirieren mit ihrer Art zu sein andere. Mhm. Die dann wie bei Harry und Sally sagen, das Gleiche hätte ich auch gerne, die ältere Frau, nachdem die Jüngere den Orgasmus im Restaurant hatte. Und die Ältere dann sagt, ich hätte es gleich getrunken wie die da. Das ist das, was wir machen können. Wir können inspirieren. Also wir können mit unserer Art zu leben und unserer Ausstrahlung Menschen im Herzen berühren.
Ja.
Und dann entsteht in denen die Sehnsucht, es auch so leben zu wollen und das erfahren zu wollen. Und deswegen ist es als Therapeut relativ nebensächlich, welche Werkzeuge du verwendest. Mhm. Ob du jetzt damit oder damit oder damit das Entertainment machst.
Ja, genau. Ist relativ was egal. Was Paracelsus, glaube ich, so gesagt, die Kunst, Heilung ist, dass des Arztes ist, den Menschen so lange abzulenken, dass er genügend Zeit hat, sich selbst zu heilen. Ne?
Ja, aber inspirieren. Ne?
Ja,
ich meine, der Paracelsus war großartig, weil er eben auch dieses ganze Spektrum drauf hatte. Mhm. Und deswegen ist es nicht eine Frage des Gerätes und nicht eine Frage des Heilmittels.
Also Andrew Weil, glaube ich, heißt er, hat ein Buch über Spontanheilung geschrieben, ein Arzt, der amerikanische Arzt, und kommt auch gerade bei Krebs, ne, zu diesem Punkt, die Therapieform spielt am Ende null.
Genau.
Null. Da holt sich einer Buster Keaton und Charlie Chaplin und lacht sich gesund. Ja, der nächste geht ein halbes Jahr in den Urwald und isst nur Papaya, Indianertee. Völlig egal. Mhm. Aber die Grundentscheidung, es ging immer um die Grundentscheidung, dass er, dieses Leben, was ich bisher geführt habe, das will ich nicht mehr.
Genau.
Ja, und wenn dann aber ein Mensch in die Lage versetzt wird, also dass er erkennt, er hat die Wahl, ein anderes Leben zu wählen, eine andere Art, mit sich selber umzugehen, also sprich, das erste Mal sich selber auch zu lieben, statt dauernd, ne? Also gerade in helfenden Berufen ist ja Krebs, Darmkrebs zum Beispiel ganz, ganz häufig. Der Groll, ne? Das ist ja undankbar, ich habe doch alles gegeben für die anderen und so. Also diese Bereitschaft, endlich sich selbst zu lieben, ein anderes Leben zu wählen, und dann kann ist die Aufgabe sozusagen des Krebses erfüllt und kann verschwinden.
Ich meine, geh doch mal zurück, wenn du an deine Schulzeit denkst. Mhm. Welche Lehrer sind dir in Erinnerung geblieben, positiv? Das sind die, die dich irgendwie mit ihrer Art zu sein inspiriert haben.
Ja.
Die ganze Wissensvermittlung war völlig für die Katz.
Ja.
Ja, ich habe 13 Jahre lang Russisch gelernt, 1000, ich habe mal durchgezählt, 1000 Stunden meines Lebens verplempert damit.
Ja.
Ich spreche kein Wort mehr, weil es steht mir, da ist so ein Widerstand da.
Und bei mir war es, ich hab, bin von Griechisch abgehauen, vom altsprachlichen Gymnasium auf Neusprache. Und dann im Studium habe ich es geliebt, weil dieser Dozent einfach uns so fasziniert hat durch seine Geschichten und uns immer wieder zum Lachen gebracht. Und ich kann heute nach über 30 Jahren noch etliche Sachen, griechische Sachen aus der Bibel auswendig, ne? Weil sie da immer die Emotionen dabei und die Wertschätzung.
Ja.
Also dieses Gefühl, also Schulzeit, da war bis zur Oberstufe fast null Wertschätzung. Und deswegen hat mich die Schule auch nie interessiert. Und dann kam zum Beispiel Mathe, ein Lehrer, der uns wertgeschätzt hat. Auf einmal habe ich sogar eine 2 geschrieben.
Ja.
Ja, in Mathe, wo ich bisher immer 4 bis 5 war.
Ja, aber ich meine, so ist es ja mit Kindern, auch bei der Kindererziehung auch, du kannst sie nicht irgendwie, du kannst ihnen keine Werte vermitteln, du kannst keine Regeln vermitteln, das kannst du alles bleiben lassen.
Die machen dir sowieso alles nach.
Du kannst was vorleben und du kannst sie inspirieren, mit deiner Art zu leben und vor allem ihnen zu zeigen, dass du ihnen nicht die Verantwortung gibst für dein Leben. Mhm. Ja, dass du erwachsen bist und sie Kinder sein dürfen. Und dann werden sie dich lieben und dann werden sie ihren Weg gehen. Aber sobald du dich klein machst und sagst, ich kann nicht, du musst mir helfen, oder sie merken, du schaffst es nicht und sie wollen reinspringen aus Liebe und dich unterstützen, dann hast du nachher jemanden, der 10 Jahre auf der Psychotherapie-Liege zubringt. Mhm. Und der Psychotherapeut hat ein neues Haus, ist der Einzige, der davon gewinnt. Mhm. Anstatt du es einmal in deinem Leben als Erwachsener da standest, wenn du die Verantwortung hast. Deswegen, ob jetzt Schule oder Therapie oder Kindererziehung, ist es immer nur dieses, was strahlst du aus, wie inspirierst du? Und das entsteht eben durch Fragen. Ne? Das ist so, deswegen, das ist diese Erkenntnissuche, dieses Verstehen wollen von Leben, wie funktioniert. Und ich habe ein wunderschönes Modell entwickelt. Eins meiner Therapiesysteme heißt Lebe. Und das basiert auf einem Donut.
Ja.
Und ein Donut besteht aus 2 Elementen. Du hast einen Teigring und hast ein Loch. Mhm. So, und die meisten Menschen, halten sich im Teigring auf. Mhm. Der Zugang zum Teigring geht durch die negativen Emotionen. Mhm. Dadurch kommst du in den Teigring rein. Im Teigring sind die Kräfte der Versuchung. Mhm. So, das heißt, die meisten Menschen fühlen sich damit wohl, dass es da warm ist, was zu fressen gibt. Sie merken am Ende gar nicht, dass sie ihren eigenen Schwanz auffressen, wenn sie da einmal rumkriechen als Wurm, ja, und sich hinten wieder reinbeißen. Macht nichts, es ist warm, es ist kuschelig, sie sind nicht alleine.
Und du dann nennst hast es, du das Loch. Komfortzone, ne?
Das ist Komfortzone. Ja. Mhm. Und dann hast du das Loch und du musstest den Ring verlassen, auf diese Art von Ernährung verzichten, von Sicherheit, von Wärme und so weiter verzichten. Und dann stellst du dich ins Loch rein und sagst, ich habe keine Ahnung, was mich da nährt, was mich erwartet, was mich hält und so weiter. Und je weiter du ins Loch hineingehst, dann erkennst du schon, das sind Strukturen, das ist was zu lernen, aber innerlich. Mhm. Wenn du ganz im Zentrum von dem Donut ankommst, dann merkst du, da geht ja ein Torus durch energetisch. Mhm. Und du wirst zu diesem energetischen Torus und sagst, wow, ich habe das Zeug gefressen Jahre und das hätte ich haben können. Das bin ich jetzt.
Also gefressen, auch metaphorisch Teig. Eben, also vor allen Dingen auch Teig. Gedanken.
Ja, ja, klar. Mhm. Weißt du, den Einheitsteig sozusagen in der Gesellschaft.
Danke.
Bitte, gerne. Du, solange du dich als Gesellschaft definierst, wirst du auch nur Gesellschaft bekommen. Ja. Das ist so. Ja. Ja. Wenn du dich als Individuum definierst und sagst, ich gehe in dieses Loch, ich gehe in die Unsicherheit, ich gehe da rein, dann erfährst du, hast du die Chance, zu diesem Torus zu werden. Mhm. Und das nennt sich Leben. Mhm. Und wenn du jetzt mal zwischen dem Mittelpunkt und dem äußeren Punkt des Teiggrandes eine Linie ziehst, und schaust, wo ist die Zone, wo die meisten Menschen die höchste Stabilität haben. Das heißt, es ist wie so eine, wenn du so eine Kugel hast und die rollt immer in das Loch rein. Mhm. Ja? Dann haben die meisten Menschen ihre höchste Stabilität im Teigring. Mhm. Wenn du als Therapeut sie nicht aus dem Teigring rausholst und nicht diese Wohlfühlzone ins Loch verlagerst, hast du gar nichts geschafft therapeutisch. Mhm. Das war einfach nur oberflächlicher.
Eine Vierteldrehung außen im Teig.
Völlig sinnlos, das kannst du bleiben lassen. Mhm. Ja, das ist Beschäftigungstherapie.
Und vielleicht noch ein anderes Symptom, was einen anderen Facharzt beschäftigen kann.
Ja, hau auf ein Symptom raus, dann kommt die Energie woanders wieder raus. Ja. Ist völlig normal. Mhm. Deswegen die Aufgabe des wirklich guten Therapeuten besteht darin, die Komfortzone vom Teigring ins Loch zu verlagern. Das ist sagen, hier, ich fühle mich jetzt plötzlich im Loch wohl. Mhm. Wenn du das geschafft hast, dann verändern die Leute ihr Leben und dann brauchen sie die Krankheit nicht mehr.
Ja.
So, und deswegen brauchst du die Frage und dann brauchst du eben den Mut für den Therapeuten, selber im Zentrum des Loches sein zu wollen. Mhm. Ein Therapeut, der am Teigring lebt, der ist wie die schlechten Lehrer damals, sein lassen. Einfach können in der Gesellschaft irgendwo leben, bitte. Ja, aber bitte versaut keine Individuen.
Also im Prinzip geht es ja diese Angst vor dem Unbekannten, aber ganz viel, also ich habe so eine Ich-Mind-Map entwickelt und hunderte Leute haben das auch ganz häufig auch bei Älteren das Wort entdecken. Ja, sie wollen entdecken. Mhm. Aber die Schule hat ihnen nie was geboten, was wirklich zu entdecken war. Es war ja alles sozusagen vorgefertigt. Und immer wieder auch dieses Missverständnis von Intelligenz, ja, dass die meisten Leute meinen, Intelligenz wäre Drüberflieger in der Schule gewesen, viel Wissen oder so. Und ich sage, nee, das hat was mit Fragen zu tun. Wie viele Fragen sie haben an das Leben und ob sie auch bereit sind, etwas zu hinterfragen, was allgemein als Wahrheit verkauft wird, denen selber auf den Grund gehen. Und das sind also gerade bei den jungen Leuten immer mehr. Sie wollen das selber wirklich verstehen und nehmen nicht einfach nur eine Autorität, ja, nur weil es der Lehrer ist, nehmen sie das für bare Münze. Und also je mehr Fragen ein Mensch hat und ihnen nachgeht, desto, sag mal, intelligenter ist er. Und grundsätzlich sind wir alle aus meiner Sicht hochbegabt. Und der Film, im Film Alphabet, ne, wird ja auch so eine Studie, also Kreativitätsstudie, eine geniale Lösung. 98% aller Kinder vor der Schule haben diese Fähigkeit und am Ende sind es dann mit 20 noch 2%. Und die nehmen wir dann hochbegabt.
Ja. Ne? Ja. So, ich habe gerade Freunde aus Ungarn da gehabt und jetzt am 29. Februar ist bei denen ein Streiktag. Die Lehrer und Schüler streiken, weil sie sagen, wir steigen aus dem System aus, wir gehen da nicht mehr hin. Die Schüler sagen, diese Schule bringt uns nicht das, was wir brauchen, ja, quer durch alle Schulsysteme. Tausende von Schülern, auch Lehrern, werden streiken.
In Ungarn?
In Ungarn. Klasse. Sagen, wir machen den Scheiß nicht mehr mit.
Ja. Ja, also für mich ist wirklich der Hoffnungsschimmer immer wieder dieses Märchen vom König, des Königs neue Kleider oder Kaisers neue Kleider, dass dieser Punkt kommt, wo, ne, wo sie das Kind wahrnehmen und sagen, der König ist nackt. Mhm. Ja. Und das ist, dieses System ist nackt. Es hilft nicht dem einzelnen Menschen in seiner Ausdrucksfähigkeit, in seiner persönlichen oder individuellen Ausdrucksfähigkeit zu erhöhen, sondern zu normieren, zu funktionieren, Kanäle zu schlagen sozusagen, statt, ja, ich habe so ein Lied gemacht, dass jeder Mensch ist ein lebendiger Fluss mit Stromstellen und mit Auen. Ja. Ja, und das Leben, ja, wie ein Fluss, hat eben ja, Katarakte und alle möglichen Turbulenzen zwischendurch und dann aber auch wieder ja, Zeiten der Auen, also wo sich der Fluss einfach ausbreiten kann und nicht als Kanal runterschießt und Überschwemmungen macht. Ne?
Mhm. Ja. Ja, so, weißt du, so meine Aufgabe war irgendwie bisher einfach ein Unklares in eine Struktur zu bringen, dass man sich in der Struktur orientieren kann und dann Werkzeuge zur Verfügung zu stellen, die in allen Ebenen der Struktur auch wirken. Und so habe ich halt ein System energetischer Medizin geschaffen. Mhm, mh. Ob das jetzt als App kostenlos runterlädst und damit spielst und machst oder professionell arbeitest damit. Aber am Ende ist es so ein Verständnis, wie ist Realität strukturiert? Mhm. Weil erst wenn ich die Räume verstanden habe, die verschiedenen, kann ich die richtigen Fragen stellen. Mhm. Wenn ich nur den Raum kenne, kann ich es nur darauf beziehen, wenn ich den und den Raum kenne, ist die Frage eine andere. Mhm. Ja, dann verstehe ich, dass das ganz anders strukturiert ist. Und das war so meine Aufgabe, das Ganze in eine benutzbare Struktur zu bringen. Mhm. Ja, ob mit Testkarten oder virtuellen Systemen, dass du dich im Grunde am Ende mit der Hand durch Strukturen bewegen kannst und genau merkst, wow, in dem Raum sitzt gerade eine Blockade. Mhm. Welchen Charakter hat die Blockade? Was hilft? Das hilft. Gut, mache ich. Raum ist wieder frei. Wow, fühlt sich ganz anders an.
Also im Prinzip eine ständige Selbstreflexion, aber ohne Bewertung.
Ohne Bewertung.
Ohne Verurteilung. Ne, also ich sag mal, gerade in der Esoterik-Szene ist es ja auch mit Bewertung ordentlich, sind sie ja bei der Hand, ne, und bist noch nicht so weit und die Meister, die aufgestiegenen Meister, also ne, und verschiedene Leute wollen unheimlich viel Geld haben, weil damit sie die nächste Stufe
ne, vergeben können. Es ist nur schade, dass sie dieses Wort Esoterik so besudeln.
Ja, das absolut. Wort ist ja, das eigentlich ist ja toll, das nach innen schauen, ja, ja. Esoterik, kann sein, dass das ne, auch System hat, auch da wieder einen Kanal zu bilden. Ja, also allein was da an Zeitschriften in den letzten Jahren geht, da werden für mich auch Kanäle ja, geschaffen, wo die Leute sozusagen kanalisiert, die Menschen kanalisiert werden sollen, statt wirklich nach innen zu schauen und diese Selbstliebe zu entwickeln und halt einfach auf die Dinge, auch auf die Schatten, die oder zumindest das, was ich bisher als Schatten an mir wahrgenommen habe oder nicht wahrnehmen wollte, ne, auf jemanden anderes projiziert habe, dass, wenn ich aus der Wertung raus bin, so, ja, das gehört zu mir, ja, ist ein Teil von mir. Ja, und offensichtlich gehört das zu dieser Symphonie dazu, wie bestimmte Dissonanzen, die sich dann ne, auflösen in Harmonien, gehört das auch zu mir. Und in dem Moment, so kann ich es für mein Leben jedenfalls sagen, in dem Moment, wo ich das mal ne, anhand meines Chefs, ja, auf den ich bestimmte Sachen projiziert hatte und mich als Opfer gesehen habe und dann auf einmal erkannt habe, er war nur Projektionsfläche, was das in meinem Leben verändert hat. Mhm. Also diese Dinge zu mir zu nehmen. Ja, das gehört zu mir. Diese Sachen, die ich bisher nicht sehen wollte, die gehören auch zu mir. Und die brauche ich jetzt nicht mehr auf den bösen Chef ne, zu projizieren.
Ja.
Und dieses Buch, was du hast mitgemacht, diese intuitive Heilung, ich halte es mal eben in die Kamera, das ist auch und vorwiegend auch für Menschen geschrieben, die nicht Medizin studiert haben.
Ich habe es mir schon lange abgewöhnt, irgendeine Fachsprache zu sprechen. Ja, du musst eine Sprache finden, die jedem zugänglich ist. Und genauso ist der Vorgänger davon, die intuitive Diagnostik, was halt jedem, da sind auch die Anatomieabbildungen drin, jedem Menschen hilft, alleine mit den Händen sich ohne technische Geräte, ohne Labor, ohne Röntgen, ohne Ultraschall viel besser und präziser zu diagnostizieren, als jedes Gerät es auch nur kann. Nur die Hände. Diese alte Kunst wiederbeleben, ja, und ausfeilen. Und das geht dann einen Schritt weiter. Wie kann ich dann das, was ich gefunden habe, wo überhaupt, und wie kann ich es dann mit energetischen Prinzipien wieder auflösen? Aber eben auch sehr präzise. Und das ist das Buch. Das ist für jeden.
Ja. Also du legst das sozusagen das Stethoskop zur Seite. Ja, also ich habe mal in der Geschichte der
viele
Medizin
Jahre schon keins mehr
verwendet. Das Stethoskop quasi als Beginn. Ja, ich glaube, 19. Jahrhundert, das typische Erkennungszeichen eines Arztes, das Stethoskop als Beginn einer entfremdeten Medizin, das sozusagen heute in den Laborwerten, die Laborwerte, der Mensch fühlt sich hervorragend, aber die Laborwerte sagen ganz was anderes und er muss jetzt eine Therapieform höchster Güte, also nach konventionellen Maßstäben gemacht werden und im Prinzip wird dann erst richtig was kaputt gemacht, statt geheilt. Also das Stethoskop als Symbol, ich kann mir selber nicht trauen, dem, was ich fühle, was ich wahrnehme an mir, das muss doch der die Apparatemedizin machen. Ne? Hier ist kein Stethoskop.
Ich habe 20 Jahre Arztpraxis gemacht, ohne Labor, Röntgen, Ultraschall, Blutdruckmessung, Stethoskop. Keine Geräte mehr, gar keine. Und die Aufgabe war es, alleine mit Testen und Entwicklung der Sinne und der Wahrnehmungen, es viel präziser und schneller feststellen zu können, als jedes andere Gerät es kann. Und du hast ja das Problem bei den Geräten, wenn du den Menschen dir anschaust, du hast halt verschiedene Ebenen. Du hast eine strukturell körperliche Ebene, du hast eine Biochemie, eine rhythmische und eine mentale und emotionale, energetisch-seelische und eine, die du noch nicht kennst, eine unbekannte. So, diese ganzen Geräte können nur in der Struktur und in der Biochemie etwas erkennen. Im Klang des Menschen, in der Vibration schon gar nicht, in den Gedanken nicht, in den Emotionen, im Energiefeld in der Seele sind die tot, sind blind. So, jetzt fangen aber die meisten Störungen auf diesen unteren Ebenen an und brauchen Jahre, bis sie sich durchgearbeitet haben. Das heißt, wenn du 4 Millionen Tumorzellen hast, dann findet auch der letzte Ultraschall-Diagnostiker etwas. Da vergehen aber bitte mal 15 Jahre oft. 10 bis 15 Jahre braucht es. So, wenn du ja das vorher erkennst, nämlich du sagst, du, hier fühlt sich was komisch an. Und da ist dann jemand in der Lage zu bestätigen, ja, wenn ich hier durchgehe, da ist ein Feld, wenn wir austesten, der Charakter hängt da mit dem Thema zusammen, wenn du das auflöst, ist das hier wieder weg. Dann braucht da 15 Jahre später kein Krebs kommen. So, und das ist das Großartige, wenn du die Sinne entwickelst, die sind viel feiner, weil die diese Grenzen nicht haben, die können auf all den Ebenen spielen. Und das war meine Aufgabe, die Sinne so und Methoden so auszufeilen, dass du lernst, durch diese Räume dich zu bewegen mit deinen Händen oder auszutesten, zu spüren. Dann bist du in der Lage, eine geniale Prävention zu machen. Weil du es bereits wahrnimmst, wenn die Anfänge da sind, als Feldveränderung.
Ohne jetzt erneut, ich muss heute, hab ich noch nicht die Selbstdiagnose gemacht oder so. Auch da denke ich, eine gewisse Gelassenheit.
Keine Abhängigkeit. Natürlich machst du einen kleinen Check, weißt du, ich bin ich, ja. Wenn ich mich ins Auto setze und feststelle, ja, nein, da passiert nichts, dann bin ich in der Starre, dann halte ich sofort an, weil ich habe keinen Bock auf einen Unfall. Und der ist die natürliche Folge einer Starre. Es gibt keinen Unfall ohne eine Starre vorher, dass du neben dir gestanden hast. Ja? Wenn ich hier sitze und nicht ich selber bin, dann höre ich es mir nachher an und sage, was war das für ein Schrott, bitte. Ja? Also das ist auch meine Verantwortung. Ich brauche sozusagen eine gewisse Arbeitsfähigkeit oder Lebensfähigkeit. Und wenn ich schräg bin, dann erschaffe ich ja auf Resonanzbasis ein schräges Erleben. Wenn ich dafür sorge, dass ich in die Balance komme und dann mich in die Außenwelt begebe, dann ist mein Erleben völlig anders. Und das ist für mich Eigenverantwortung. Ja, und wenn du, das Schöne ist, wenn du halt die Irritationen schon so früh findest, dann brauchst du gar keine Chemikalien. Dann kannst du mit energetischen, mit naturerkundlichen Mitteln arbeiten, hast großartige Effekte, weil du es eben punktgenau platzierst. Ja, und wenn das Thema halt nicht deins ist, sondern du trägst das Thema für deinen Partner, der damit gerade nicht klarkommt, und der hat es noch getragen von seiner Ex-Partnerin, hat er die noch mitgebracht, die Themen, so, dann hängst du da an so einer Kette dran. Da musst du feststellen, mein Thema nein, jemand von jemand anders ja. Von meinem Mann oder von meinem Partner ja, sein Thema auch nicht. Er trägt für jemand anders ja. Wer braucht am Ende etwas? Am Ende findest du ein Heilmittel und schenkst das dann der Seele der ursprünglichen betroffenen Person als Geschenk. Sagst hier, ich biete dir ein Geschenk an, in Liebe, ohne Absicht. Und dann sagt die Seele immer, wenn es in Liebe kommt, danke, nehme ich an. So kannst du auch über Generationen, andere, kannst du alles klären. Das ist, Zeit spielt keine Rolle mehr. Und dann löst sich es dort auf, in dem Moment hast du die Veränderung. Und du bist befreit plötzlich. Hier hätte ich es nie klären können, weil es ja daher kam. Dann hätte ich das Feld zu dem Partner kappen müssen. Wollte ich ja gar nicht. Sondern ich wollte die Ursache klären. Und das ist dieses sich lernen, systemisch zu verstehen, durchschauen, wo kommt was her, was ist miteinander verwoben und wo habe ich einen Einflusspunkt. Und das ohne Geräte bitte und innerhalb von 5 Minuten maximal. Ja, und das können wir machen. Also ich stelle mir vor, ich wäre du, dann könnte ich innerlich schon sagen, wo ich was wie wahrnehme, ja, wie du atmest, wie du stehst, wie du gehst, wie du denkst, weil ich werde ja du. Dann könnte ich mich in der Zeit bewegen. Wie hast du dich vor 5 Jahren gefühlt? Wie hast du dich als Dreijähriger gefühlt? Ja, da bist du völlig frei. Dann kann ich lernen, mit meinen Händen mich durch dich durchzubewegen, durch Organe. Ich kann die groß machen, weißt du, nimm das Herz raus, mach es mir groß und geh durch und sag, du, hier an der Stelle hängt was. 7 Jahre her, auf der emotionalen Ebene, ja, können wir locker sagen, Herz gebrochen vor 7 Jahren. Ja, und sagen, ja, was hängt da drin? Wie kriegen wir das da weg?
Das heißt, diese Fähigkeit, die Felder wahrzunehmen, die ihrerseits keine Raum und also Raum und Zeit keine Rolle spielen.
Na, sagen wir es mal so, nur weil wir Menschen auf 3 Dimensionen beschränkt sind, heißt das noch lange nicht, dass das Universum nur 3 Dimensionen hat. Also es gibt natürlich Wesen, Energien und Felder, intelligente Felder, die auf anderen Dimensionen leben, die aber gar keinen Körper haben. Und jede Irritation hat einen Grundcharakter, sie ist eine Disharmonie, sie hat eine Ladung. Ja, also auf der einen Seite hast du eben dieses Charaktere, die keinen Körper haben, ja, intelligente Felder. Und auf der anderen Seite hast du, dass jedes System, wenn es gesund ist, harmonisch ist. Und jede Irritation ist eine Disharmonie. Jedes gesunde System, Liebe hat keine Ladung. Ja, alles andere hat eine Ladung. Wenn du jetzt also dich durch ein System durchbewegst mit der Hand und die Hand darauf eichst, dass sie sich nur durch ladungsfreie Räume bewegen kann, nur durch harmonisch ladungsfreie Räume, und hier würde eine Disharmonie sein, dann bleibt die Hand automatisch an der Stelle hängen, auch wenn das nur ein Feld ist und keine Struktur. Das ist also nur ein Thema, was dort hängt. Ja, eine Emotion oder was auch immer, eine Energie hängt dort. Aber die hat bereits eine Ladung. Also lernst du dich zu bewegen durch das System, wie beim Tablet, ja, zoomen wir es mal groß, dass wir viel Platz haben. Was willst du mit so einem kleinen Knochen machen? Machen wir ein groß, ja, oder das Auge, ja, gehen wir uns mal durch. Ah, hier an der Stelle sitzt noch was. Und so kannst du lernen, die Sachen zu identifizieren. Und wenn du dann eine Disharmonie gefunden hast, dann brauchst du doch nichts weiter machen, als deine verfügbaren Heilmittel oder Lösungsmöglichkeiten, Musik, Wort, Klang, was auch immer es ist, zu nehmen und zu schauen, welches dieser Heilmittel sorgt dafür, dass die Disharmonie verschwindet. Und das richtige Heilmittel wird dafür sorgen, dass die Hand sich anschließend durchbewegen kann, völlig frei der Raum. Und dann ist
ladungsfrei.
Ladungsfrei.
Alles, was harmonisch ist ladungsfrei.
Also für mich ist Ladung all das, was Liebe nicht ist. Ja, wenn du David Hawkins nimmst, die Bewusstseinsskala unter 200, alles, was da steht, Schuld, Gier, Neid, Hass, Scham und so weiter, diese ganzen Geschichten, die haben eine extreme Ladung. Und das kannst du auf die Menschen anwenden, das kannst du auf Systeme anwenden. Also wenn du jetzt die Ladung in Europa anguckst, ist die gerade grausam hoch.
Mit Sicherheit, ja.
So, und es ist ja mittlerweile so, ich meine, ich habe als Arzt begonnen, mittlerweile gibt es eine Business School, es gibt System-Consultants, das heißt, wir arbeiten auch mit Firmen, Teams, Projekten, politischen Situationen und so weiter. Wir coachen die genauso, weil wenn du am Ende die richtigen Fragen stellst, stellst du fest, dass jedes ein lebendiges System ist. Ein Mensch, ein Liebesraum, ein Team, eine Situation, es sind alles Systeme, lebendige Systeme.
Ja.
Und so betrachtet unterliegen sie alle den gleichen Prinzipien.
Oder beziehungsweise Menschen höherer Ordnung. Könnte man auch sagen, ne?
Also was auch immer.
Ein System. Ja.
Und dann kannst du eben sie nach, wenn das System, was du hast, stimmt, dann musst du sie nach den gleichen und mit den gleichen Werkzeugen diagnostizieren können und therapieren können. Erst dann stimmen die Werkzeuge. Ja? Und das war die Herausforderung, die Werkzeuge zu entwickeln, die bei der Katze genauso wirken, wie bei der Oma, wie beim Baum, wie beim Grundstück.
Und beim Team.
Wie beim Team, bei der Firma, bei der Krisensituation in der Landschaft.
Ja.
Was auch immer. Ja, die blutgetränkte Erde noch vom Krieg oder auch die aktuelle politische Situation. Und wenn du die als Wesen verstehst, dann lernst du, dich in denen zu bewegen. Und dann ist nur noch die Frage, was darfst du tun? Mhm. Ob jetzt beim Menschen oder bei der Situation, was ist dir erlaubt zu tun? Weil du darfst ja nicht manipulieren, du darfst ja keine Erfahrungen nehmen.
Nee.
Du darfst also weder Menschen Erfahrungen nehmen und stehlen, weil du sie fixst und sagst, es schön machst für sie. Mhm. Du darfst ja maximal dafür sorgen, dass sie die Erfahrung erkennen, dass sie aus der Starre kommen, da durchgehen, lernen und weitergehen. Mhm. Und wenn du das auf Systeme anwendest, dann weißt du ganz genau, wo deine Grenzen sind. Mhm. Manche Sachen siehst du halt und schaust einfach zu, weil du sagst, darf nichts tun.
Mhm. Also jetzt die aktuelle Situation in der Welt ist so weit, also aus meiner Sicht, aus der Balance, was ich als Fall der Mauer damals, hatte ich völlig andere Vorstellungen, wie die Zukunft aussehen würde. Mhm. Aber ich glaube schon auch, dass diese Disbalance jetzt eigentlich nichts anderes ist als wie so eine Ermunterung zum Aufwachen.
Ja. Ja, und wenn wir es nicht schaffen, dann macht es die nächste Zivilisation in 50.000 Jahren wieder. Der Natur ist es doch völlig wurscht, ob wir es jetzt schaffen oder die nächsten.
Aber spannend nochmal so zum Schluss, dass wir die Fragen, ja, immer wieder neue Fragen stellen, die aber übertragbar sind auf andere Systeme, fand ich sehr spannend. Also das Analoge, im Prinzip das analoge Denken von lebendigen Systemen. Und wenn ich bedenke, 50 Billionen Zellen, ja, die mich ausmachen als Körper und ich ihnen ja überhaupt keine Befehle erteilen kann, in dem Sinne, wie sie den Zitronensäurezyklus da hinbekommen, sondern die machen das alle selber, kann ich eigentlich nur dafür sorgen, dass das echt rechte Milieu dafür zu bieten, dass die miteinander harmonieren.
Du kannst ja auch die Übersäuerung eines Menschen austesten, ganz im Prozent austesten, ganz genau, wie viel Säure ist gerade, wie hoch ist die Übersäuerung. Du kannst jetzt deine Ernährung ändern, stellst fest, jeden Tag, in der du die Sachen, auf die du allergisch bist und nicht verträgst, nicht isst, geht der Säurewert um 1-2% runter. Du kannst aber auch eine emotionale Situation klären, in die dich übersäuert und plötzlich fällt der Säurewert um 30% ab.
Ja.
Ja? Ja. Und wenn du das erlebst und wenn du auch dann die körperlichen Auswirkungen erlebst, dann merkst du, wie vernetzt das System ist. Und zu dem Punkt nochmal richtige Fragen. Du kannst nur die richtigen Fragen stellen, wenn du Freidenker bist. Also wenn du dich an Regeln und Systemen und Richtlinien festhältst, ja, wenn du ein Exoskelett brauchst, dann wirst du keine Fragen stellen, dann wirst du die Exoskelettfragen rezitieren. Aber du wirst nicht selber denken.
Ja.
Ja. Ja, und ich habe bei mir, bei den ganzen Mentoren, die Inner Voice unterrichten, eine Regel ist, ihr müsst in der Lage sein, ohne jede Vorbereitung, euch vor eine Gruppe zu stellen, einen Kurs zu leiten für mehrere Tage.
Ja.
Ja, PowerPoint, wer PowerPoint verwendet, fliegt raus. Gibt es nicht. Es gibt keine Regeln, es gibt keine und so weiter. Sie müssen in der Lage sein, einzutunen, wahrzunehmen und ad hoc das Richtige zu tun.
Ich denke auch, dass dann, also in dem Moment, wo ich in diese Unsicherheit hineinschwinge, überhaupt sowas wie Inspiration möglich wird, dass ich dem überhaupt Raum gebe, als wenn ich alles minutiös plane und sofort aus dem Todder komme, wenn etwas diesem Plan nicht folgt. Also Mut zum Freidenken, Mut ins Unbekannte hineinzugehen und Dinge zu entdecken, von denen wir vielleicht noch nie geträumt hatten.
Ja. Du, ich habe mir als Jugendlicher noch in die Hosen gepinkelt, wenn ich auf die Bühne musste.
Ja. Ja?
Und jetzt, du stellst dich dahin, hast 500 Leute vor dir und wenn du erst mal ein paar Sekunden einfach nur wartest und die spürst und dann wird das ein Wesen, du wirst eins mit denen und dann hörst du dir die restlichen 10 Minuten oder die restliche Stunde, hörst du dir nur noch zu, wie
selber
sie dir zuhören.
Okay.
Du redest gar nicht mehr. Sondern es redet durch dich hindurch und du bist so erstaunt, was da rauskommt. Und es passt immer, weil du eben erlaubt hast, mit ihnen zu verschmelzen und erlaubt hast, dass es dann durch dich spricht. Das heißt, da kannst du diese ganzen Zettel mit den Fragen kannst du einfach wegschmeißen und dann wird's gut. Und wenn du das auf alle Lebenssituationen überträgst, sagst, ich erlaube einfach, aber das ist dieses alte Wort Mitgefühl, Das heißt, erst fühle ich und dann rede ich. Mhm. Und dieses Mitgefühl hast, jemand anderen zu fühlen, eine Situation zu fühlen. Mhm. Und wenn ich das mache und selber in der Präsenz bin und nicht gerade chaotisch fragmentiert bin, dann wird das immer schön.
Mhm. Ja. Ich fand dieses Gespräch schön. Wir haben uns nicht vorher abgesprochen. Mein Zettel ist liegen geblieben.
Ja, Gott sei Dank.
Ich habe aber in den letzten Jahren nicht gar keinen Zettel gebraucht. Ich hoffe, es war auch für Sie inspirierend. Und eines Tages werden wir uns vielleicht schon nächste Woche wiedersehen bei Neue Horizonte TV.